Kürzlich waren meine Frau und ich zu einer privaten Feier eingeladen und wir haben einige von den Gästen, die auch gekommen sind, gekannt, aber viele haben wir auch nicht gekannt. Ich habe es an diesem Abend so gemacht, wie ich das meistens bei solchen Einladungen mache. Ich sage so lange wie möglich nicht, was mein Beruf ist. Und das hat seine guten Gründe. Erstens möchte ich, dass die Leute mich zuerst einmal als Martin Mark kennenlernen und nicht als leibhaftiger Pfarrer oder sowas. Und zweitens habe ich festgestellt, und das ist wirklich eine Erfahrung, die ich immer und immer wieder mache, sobald es dann raus ist und sobald es ruchbar ist in dieser Gesellschaft, dass da ein Pfarrer ist, dann bin ich meistens für den Rest des Abends parkiert mit Leuten, die mich fragen, die Fragen haben zum Glauben. Und damit wir uns richtig verstehen, ich rede gerne mit Menschen über unseren Glauben. Ich rede gerne mit Menschen über die Hoffnung, die wir als Christen haben. Aber ja, der Abend ist damit dann auch gelaufen. Und so war es auch an jenem Abend. Ich musste schlussendlich sagen, also morgen habe ich Gottesdienst, ich muss jetzt nach Hause. Die anderen sind dann noch geblieben. An diesem Abend ist es also nicht anders wie an manchen solchen Abenden. Und schließlich bin ich mit einer Frau im Gespräch, die offensichtlich spirituell sehr, sehr offen ist. Und dann mitten im Gespräch stellt sie mir folgende Frage. Was hätte ich eigentlich für einen Benefit, so hat sie es gesagt, was hätte ich eigentlich für einen Benefit, wenn ich Christ werden würde? Eine gute Frage, gell? Was hätte ich für einen Nutzen, was habe ich für einen Profit, wenn ich mich Jesus anschließe, was für einen Benefit habe ich? Als ich später noch ein bisschen über dieses Gespräch nachgedacht habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich eine typische Zeitgeistfrage, gell? Mindestens im westlichen Teil dieser Welt ist ja diese Frage, was habe ich davon, allgegenwärtig, gell? Was habe ich von dieser Versicherung, was habe ich von meinem Partner, was habe ich von diesem Gottesdienst, was habe ich davon? Die Frage ist allgegenwärtig. Da kann es eigentlich nicht verwundern, wenn sich Menschen fragen, was habe ich davon, wenn ich Christ werde? So neu ist diese Frage allerdings gar nicht. Schon die ersten Jünger haben sie gestellt. Da ist diese Begegnung, den Evangelien überliefert, diese Begegnung mit diesem reichen jungen Mann. Und direkt im Anschluss an diese Begegnung sagt Petrus zu Jesus Folgendes. Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Also Petrus hatte nicht so ein cooles Wort wie Benefit, gell? Aber eigentlich geht es um die genau gleiche Frage. Was haben wir davon? Und die Antwort von Jesus, die ist erstaunlich kurz. Alle, die um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklassen, bekommen alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker. Und in der kommenden Welt das ewige Leben. Natürlich umfasst diese Antwort auch Häuser und Äcker und das ewige Leben. Aber rein vom Umfang her nimmt die neue Familie den größten Platz ein in diesem Text. Gell? Die neue Familie. Und wie das Doris schon gesagt hat, diese Predigt schließt an die Predigt von vor einem Monat. Das ist spannend, was das für Gespräche ausgelöst hat, die Predigt vor einem Monat. Und eines ist mir klar geworden, an dieser Stelle können wir offensichtlich noch dazulernen. Haben mir eine ganze Reihe von Leuten gesagt, es ist tatsächlich gar nicht so einfach, sich dazugehörig zu fühlen. Es war gar nicht so einfach für mich, in die Kirche hineinzukommen. Und andere haben mir gesagt, ich bin weitergezogen. Ich habe hier keinen Anschluss an diese Familie gefunden. Also, lass uns da nochmals eine weitere Kurve erfahren. Im Grunde genommen sagt Jesus nichts anderes, wie wenn ein Mensch mir nachfolgt, dann wird die Bedeutung der neuen Familie unübersehbar höher sein, wie die Bedeutung seiner Herkunftsfamilie. Jesus spricht von einer neuen Familie. Wenn du jetzt ohnehin schon ein problematisches Verhältnis zu deiner Herkunftsfamilie hast, dann ist das vermutlich eine gute Information für dich. Wenn du dich aber so zu einem richtigen Familien-Clan zählst und auch noch stolz darauf bist, dann ist das vielleicht auch ein kleiner Schock für dich, was Jesus hier sagt. Tatsache ist, dass die Begriffe Schwester, Bruder, Mutter, Vater im Umfeld der ersten Gemeinde für Beziehungen verwendet werden, die definitiv keinen biologischen Zusammenhang haben. Die ersten christlichen Gemeinden, die haben sich als Familie verstanden, als diese neue Familie, von der Jesus gesprochen hat. Und Kirche als Familie, das ist nicht einfach ein kuscheliges Wohlfühlwort. Kirche als Familie, das ist ein zutiefst biblischer Ansatz von Beziehungen. Die Kultur des Himmels ist eine Kultur der Familie, einer ganz anderen Art von Familie, sozusagen Familie 2.0. Plötzlich ist es nicht mehr so entscheidend, ob du ledig, geschieden, verwitwet, verheiratet, alleinerziehend oder was auch immer bist. Du hast Familie. Und das ist nicht irgendeine Familie, die du hast, sondern das ist die 2.0 Jesus-Familie. Die 2.0 Jesus-Familie. Und dann sagt Jesus, das haben wir vorhin im Text gelesen, gell? Der wird alles hundertfach wiederkriegen. Brüder, Schwestern, Väter, Mütter, und du erahnst es schon, das ist eine Großfamilie. Doris hat es auch schon gesagt. Das ist eine richtige Großfamilie. Und noch eine Ahnung ist vermutlich bei dir aufgestiegen. Wenn diese Familie so groß ist, dann wirst du vermutlich nicht darum herumkommen, dass du Namen lernen musst. Ja, so ist es bei einer Familie. Aber denk dran, niemand verlangt von dir, dass du von irgendwelchen Fremden oder Dahergelaufenen die Namen auswendig lernen solltest. Nein, du lernst die Namen deiner Familie. Deiner Brüder, deiner Schwester, deiner Väter, deiner Mütter. Die Namen zu kennen, die Namen sich zu merken, das ist für eine Familie ganz normal, die normalste Sache der Welt. Ich rufe doch nicht meine Geschwister an oder die Geschwister meiner Frau und frage als erst, oh, kannst du mir mit deinem Namen helfen und so? Ich kenne logischerweise diese Namen und ich kenne sogar die Namen ihrer Kinder. Und wo wir übrigens schon bei den Kindern sind, da habe ich gestern schnell nachgeschaut. In unserer Gemeinde gehören zur Gruppe 0 bis 16 ziemlich genau 120 Kinder und Jugendliche. 120. Nebenbei gesagt, wir suchen zusätzliche Leiter für diese 120. Und du kannst dir vorstellen, das braucht richtig viel Leiter, gell? Also, diese 120, ich sage dir nicht, dass du alle diese 120 Namen heute Morgen noch auswendig lernen musst, aber fang doch einfach mal mit 20 oder mit 30 an. Das wäre doch schon einmal ein Anfang. Pastor Rick Warren, der ist übrigens für mich als Pastor an dieser Stelle selbst eine riesige Herausforderung. Er hat einmal in einem Interview gesagt, dass er glaubt, dass es für einen Pastor absolut zumutbar ist, bis zu einer Größe von 1000 Leuten den Namen aller Gemeindeglieder zu kennen. Ich habe gedacht, wow. Also ich bin am Üben, du hast es sicher schon gemerkt. Ich bin am Üben. Nochmals. wenn es um irgendwelche Namen von irgendwelchen Fremden und Dahergelaufenen ginge, dann wäre das eine Überforderung mit diesen Namen. Aber es geht um deine und meine Schwestern, Brüder, Väter und Mütter. Lerne ihre Namen, aber lerne sie nicht mit so einer Verbissenheit, gell, so mit einer zitronenhaften Miene. Am besten machen wir vermutlich so eine Art Spiel daraus. Könnte dann etwas so gehen, gell? Ich sage an einem Sonntagmorgen allen mit Namen Hallo, bis ich bei einer Person bin, von der ich den Namen nicht weiß. Und dann schreibe den Namen dieser Person am besten auf einen Zettel und bete vielleicht gerade in der kommenden Woche für diese Person. Und ich kann dir eines sagen, bis in einer Woche wirst du diesen Namen kennen. Und dann geht das Spiel schon in die nächste Runde mit dem nächsten Gottesdienst und du sagst wieder, hallo, bis du bei einer Person bist, der du den falschen Namen sagst, gell? Du schreibst das wieder auf einen Zettel und betest eine Woche für die. Und merkst du das? So bringst du mindestens 52 Namen rein. In einem einzigen Jahr und bis in 10 Jahren bist du richtig gut. Also, es geht um deine Verwandten und um meine Verwandten. Es geht um diejenigen, die sich vielleicht schwerer tun, sich hineinzugeben, ein Gespräch anzufangen. Es geht um diejenigen, die neu sind. Ich habe vorhin Heidi gerade gesehen in der Reihe, ich habe ein bisschen einen Vorsprung, ich kenne dich schon von Zürich, gell? Aber jetzt bist du neu in dieser Gemeinde. Und für die, die das nicht wissen, Heidi war jahrelang in Mali als Übersetzerin. Und wenn du die Nachrichten gehört hast, hast du vorgestern Abend gehört, dass eine Missionarin nach 4-jähriger Geiselhaft in Mali ermordet wurde. Eine Frau aus Basel. Und Heidi sagt, dass sie demnächst wieder nach Mali will. Lernen Sie noch kennen. Wir haben einen Grund, einander kennenzulernen. Also, natürlich sind die Namen nicht alles in dieser 2.0 Jesus-Familie, aber Namen sind schon einmal ein richtig guter Anfang und ich merke das immer wieder, wie wohltuend das für Menschen ist, wenn man ihnen den Namen sagen kann. Das lernen ja auch Verkäufer und Vertreter schon. Ich habe einmal eine Verkäuferin gefragt in einem Spezialgeschäft, wie können Sie sich eigentlich alle Namen merken? Und dann hat sie mir gesagt, kommen Sie hier einmal hinter den Tresen. Und da haben sie so einen riesigen Spickzettel gehabt mit dem Namen der Kunden und mit irgendwelchen speziellen Merkmalen zu diesen Kunden, damit man den Kunden den Namen sagen kann. Und wenn das schon ganz normale Läden machen, können, dann kann das doch der Laden von Gott erst recht. Also, wie das mit dieser Jesus 2.0-Family noch genauer aussieht, dazu gibt es in der Bibel fast eine unüberschaubare Menge von Texten. Und wir schauen uns einen Text daraus an. Dieser Text ist bekannt, dieser Text ist grundlegend und dieser Text ist vor allem kurz. Du findest diesen Text in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Dort steht Folgendes über die erste Gemeinde. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Und der weitere Text beschreibt dann, wie das konkret ausschaut. Da kommen wir nachher noch kurz darauf. Das sind also 4 Dinge, die sozusagen die Eckpfeiler eines Gartens sind, dieses 2.0 Jesus Family Garten. Hä? 4 Eckpunkte. Finde das eine überraschend kurze Formulierung. Habe mir beim Vorbereiten gedacht, wenn mir jene Frau an dem Samstagabend die Frage gestellt hätte, was ist eigentlich das Typische des Zusammenlebens da in der Kirche, was sind die wichtigsten Aspekte? Ich hätte bestimmt eine längere Antwort und eine viel kompliziertere Antwort formuliert. Das hier ist sehr kurz. Und zusammenfassend schauen wir uns diese 4 Punkte einmal genauer an. Also in der Jesus 2.0 Family, da ist diese Lehre der Apostel. Zuerst heißt das also einmal, oder dort steht, die Leute in der Gemeinde ließen sich von den Aposteln unterweisen. Das heißt zuerst einmal, dass ich mir von jemand anderem etwas sagen lasse. Du erlaubst einer Person, dir etwas zu erläutern, dir etwas vorzumachen, dir etwas beizubringen. Die ersten Christen ließen sich von den Aposteln in ihr Leben reinreden mit Lehre. Und weißt du, in einer Zeit, wo das Neue Testament noch gar nicht geschrieben war, war es ganz wesentlich, dass man nahe an der Lehre von Jesus und an dem, was Jesus vorgelebt hat, dranblieb. Und wer wusste das besser als die 12, die jetzt eben gerade 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren? Deshalb haben sie sich an die Lehre der Apostel gehalten. Natürlich sind die Apostel in der Zwischenzeit gestorben. Ich hoffe, das überrascht niemanden, gell? Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, die Apostel haben uns eine Fülle von Texten zurückgelassen. Und wir tun gut daran, uns mit diesen Texten, mit dieser Lehre der ersten Apostel auseinanderzusetzen. Wir tun gut daran, uns auch mit den übrigen Texten der Bibel auseinanderzusetzen. Es ist gut, wenn die Worte der Bibel für dich bekannt sind aus der persönlichen, regelmäßigen Lektüre. Wir haben diese Texte, das ist die gute Nachricht. Und noch eine zweite gute Nachricht, es gibt auch heute Frauen und Männer, die schon seit Jahren nahe mit Jesus unterwegs sind und die etwas zu sagen haben. Die entscheidende Frage ist, wer sind die Frauen und die Männer, von denen ich mir etwas sagen lasse, von denen ich mir in mein Leben reinreden lasse. Das müssen nicht viele Leute sein, aber es sollten Männer und Frauen sein, von denen du nicht nur irgendwelche Glaubenssätze oder irgendwelche Vorträge oder irgendwelche Videoclips kennst, sondern von denen du auch etwas über ihr Leben weißt. Ich weiß das unterdessen von vielen christlichen Konferenzen, dass manche beeindruckenden Redner und Rednerinnen backstage, gelinde gesagt, ziemlich seltsame Menschen sind. Das Leben einer Person sagt etwas darüber aus, was die Worte für ein Gewicht haben. Es geht um Menschen, von denen du weißt, dass sie sich von der Bibel und vom Heiligen Geist leiten lassen. Das sind die Leute, von denen du dir in dein Leben reinreden lassen solltest. Also, ein zweiter Eckpunkt, der zur Jesus 2.0 Family gehört, ist die Gemeinschaft. Gemeinschaft. Christsein ist kein Einzelsport und Christsein ist übrigens auch nicht Privatsache, wie das fälschlicherweise immer wieder behauptet wird. Christsein ist eine Gemeinschaftssache und eine öffentliche Sache. Und wenn man als Familie zusammenlebt, das weißt du vermutlich aus deiner Herkunftsfamilie, dann wird es sehr schnell, sehr konkret. Und dann heißt es nicht mehr mein Sofa, mein Teppich, mein Kühlschrank, mein Geld, mein Badezimmer. Es heißt auf der anderen Seite aber auch nicht dein Kehrichtsack, dein Geschirr und dein Dreck. Nein. Von den ersten Christen, und jetzt sind wir wieder bei Apostelgeschichte 2, steht Folgendes. Die Gläubigen lebten in einer großen Familie. Wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Was die Christen hier tun, ist wirklich beeindruckend. Und es sind vermutlich schon unendlich viele Predigten darüber gehalten worden. Wenn wir allerdings bedenken, dass sie sich als Familie verstanden haben, ist das, was sie hier tun, vielleicht doch nicht so verwunderlich, gell? Für irgendjemanden tut man das nicht. Aber für die Leute der eigenen Familie tun Menschen immer wieder einmal genau solche Dinge. Ich glaube, das ist ein Aspekt, über den wir unbedingt noch nachdenken müssen. Wenn wir Kirche als Familie verstehen, dann geht es nicht einfach um mich, mein, mir, sondern um uns und um wir. Und wenn wir das einmal konkret zu Ende denken, gell, dann musst du dir einmal folgende Gedanken überlegen. Stell dir einmal vor, das Auto oder das Fahrrad, mit dem du heute Morgen gekommen bist, ist gar nicht dein Fahrrad, sondern unser Fahrrad. Ich meine, das wäre ja mal eine Sache, gell? Könnte nächsten Sonntag schon starten. Komm ruhig wieder mit deinem Auto hierher und lass den Schlüssel stecken. Und nimm nach dem Gottesdienst das Auto oder das Fahrrad mit, das dir voraussichtlich nächste Woche am besten dienen wird. Und dann bring es eine Woche später wieder und schau dir, was dir die übernächste Woche am besten dient. Also so praktisch könnte das funktionieren, so konkret könnte 2.0 Jesus Family aussehen. Das ist der zweite Eckpunkt. Der dritte Eckpunkt ist das Abendmahl. Ich war ehrlich gestanden ein bisschen überrascht, dass dieser Punkt in dieser kurzen Aufzählung vorkommt. Ist das Abendmahl so wichtig? Ich glaube, die ersten Jünger, die haben verstanden, dass das Zentrum des Glaubens der Tod und die Auferstehung von Jesus sind. Ohne den Tod von Jesus gibt es keine Verbindung zwischen Gott und dem Menschen, dann ist dieser Bruch immer noch da. Ohne den Tod von Jesus ist die Sünde nicht beseitigt. Und ohne den Tod von Jesus lässt sich auch der ganze Familienkrempel und Abfall, der sich auch in einer christlichen Familie manchmal anhäuft, einfach schlecht zur Seite schaffen. Deshalb ist der Tod von Jesus so entscheidend. Aber wenn Jesus nur gestorben und nicht auferstanden ist, dann gibt es erst überhaupt gar keinen Gott. Und dann gibt es auch keine Beziehung zu ihm. Der Tod und die Auferstehung von Jesus sind das Zentrum unseres Glaubens und darum dreht sich alles. Und die ersten Christen haben es offensichtlich als notwendig empfunden, sich immer und immer wieder gemeinsam an diese Tatsache zu erinnern. Deshalb haben sie das Abendmahl gefeiert, immer wieder. Dritter Punkt. Und noch der vierte Punkt von heute Morgen zu dieser Jesus 2.0 Family gehört dieser vierte Aspekt noch, das ist der Aspekt des Gebets. Noch einmal eine kurze Bemerkung zum Abendmahl, gell? Wenn du den Text dort liest, dann merkst du, das Abendmahl, das haben sie in den Häusern gefeiert, das in den Hauskreisen und Lebensgruppen haben sie es gefeiert. Und nebenbei gesagt, das haben sie nicht einfach so mit einem Krümelbrot und einem Fingerhut voll Wein gefeiert. Das war ein bisschen üppiger. Also, noch diese Zusatzbemerkung. Jetzt aber zum Gebet. Christen beten nicht, weil es sich einfach als Christ gehört, dass man auch noch betet. Christen beten, weil sie wissen, dass es viel mehr gibt als das, was wir normalerweise mit unseren Augen sehen können. Christen beten, weil für sie der himmlische Teil von Gottes Schöpfung genauso real und Realität ist wie der irdische Teil der Schöpfung. Und Christen beten, weil sie wissen, dass diese beiden Teile der Schöpfung immer nur ein Gebet weit voneinander entfernt sind. Deshalb beten Christen und deshalb macht Beten Sinn. Deshalb ist auch jederzeit mehr möglich, viel mehr möglich, als wir uns überhaupt vorstellen können. Alleine zu beten hat Kraft. Gemeinsam zu beten hat mehr Kraft. Bete für dich alleine und du wirst feststellen, wie sich dein Leben verändert. Bete mit anderen zusammen und du wirst feststellen, wie sich eine ganze Gemeinde verändert. Und bete mit einer ganzen Gemeinde und du wirst sehen, wie sich eine ganze Gegend verändert. Deshalb dieser Aspekt bei der 2.0 Jesus Family. Beim Lobpreis- und Gebetsabend anlässlich des letzten Friedensgebets sind 14 Kinder und Jugendliche dabei gewesen. Und das hat man erleben müssen. Im zweiten Teil dieses Gebetsabends haben wir Gebetsanliegen miteinander zusammengetragen. Und dann haben wir in einer großen Runde, ich denke, wir waren in der 30 oder 35 Leute, haben wir in einer großen Runde für diese Anliegen gebetet. Und wir sogenannte Erwachsenen, wir sind kaum zum Beten gekommen, gell? Immer wieder waren die Kinder und Jugendlichen schon schneller, gell? Hat einer Amen gesagt und da, hast du Luft geholt, da hat schon ein anderes Kind gebetet. Das war eine wirklich ermutigende und inspirierende Erfahrung. Es wurde bewusst, wie kraftvoll gemeinsames Beten sein kann. Das gemeinsame Gebet ist ein unverzichtbarer Eckpunkt in der 2.0 Jesus Family. Also, und diese Eckpunkte, die umspannen diesen 2.0 Jesus Family Garten. Es ist erstaunlich, was sich innerhalb dieses Gartens entwickelt an Miteinander und am geistlichen Wachstum. Was sich da entwickelt, ist inspirierend, ist atemberaubend, ist quicklebendig. Und ich schneide eine Ecke ab hier, gell? Und dein Garten hat plötzlich nur noch die halbe Fläche. Schneide zwei Ecken ab und es ist überhaupt keine Gartenfläche mehr da. Setze einen Eckpunkt weiter hinaus und das Kraftfeld dieses Jesus-Family-Gartens wird größer und wird stärker. Ich glaube, wenn Menschen wie jene Frau, die ich an dem Samstagabend getroffen habe, sehen können, wie die 2.0 Jesus Family lebt, dann erübrigt sich die Frage nach dem Benefit. Sie erübrigt sich. Und vermutlich erübrigt sich auch die Fragen, ob es diesen Jesus gibt. Und ob es dieses ewige Leben gibt. Ich denke, diese Fragen werden sich auch erübrigen. Wir sind als Gemeinde dazu berufen, Licht in dieser Welt zu sein. Und Jesus sagt ausdrücklich, dass es wichtig ist, dass die Leute unsere guten Werke und auch unsere 2.0 Jesus Family Kultur wirklich sehen können. Mit dieser Familienkultur machen wir nicht nur uns selbst ein Geschenk. Wir werden auch für die Leute um uns herum, für unsere ganze Gegend, zu einem Segen werden. Und ich vermute, das war damals der Punkt, warum täglich neue Leute zu dieser 2.0 Jesus Family in Jerusalem dazugekommen sind. Und weißt du, was ich glaube? In jedem von uns und in jeder von uns steckt dieser Wunsch, dass genau das auch heute und hier wieder geschehen kann. Und wenn das geschieht, dann werden wir nicht darüber diskutieren müssen, ob Erweckung da ist oder nicht. Dann ist Erweckung da. Ist so unendlich stark. dass wir alle ein Teil davon sein können. Dass wir alle einen winzigen Beitrag dazu leisten können. Es ist etwas unheimlich Starkes, diese 2.0 Jesus Family. Schön, dass du dazugehörst. Wir beten miteinander. Und Jesus, die Initiative ist von dir ausgegangen. Zuerst hast du uns gewollt. Zuerst hast du dich danach verzehrt, dass wir Teil deiner Familie werden. Zuerst hast du uns angenommen. Zuerst hast du möglich gemacht, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und danke, dass du uns alle in diese Familie hineingenommen hast. Und als Familie möchten wir unsere Herzen und unsere Türen weit aufmachen, dass andere zu dieser Familie dazukommen können. Lass uns erleben, wie unsere eigenen Kinder, unsere eigenen Nachbarn, unsere eigenen Verwandten, unsere Bekannten, die Leute an unserem Arbeitsplatz Teil von dieser wunderbaren Familie werden. Danke, dass du uns gesegnet hast und segnest, dass du uns miteinander zum Segen werden lässt.